Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Pro-palästinensische Proteste, von denen hören wir immer wieder, seit dem 7. Oktober vor allem und dem Angriff der Hamas auf Israel und der Antwort Israels. Menschen gehen auf die Straße oder demonstrieren in Camps mit legitimer Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen, mit Protesten gegen die humanitäre Lage dort, mit Boykottaufrufen gegen israelische Produkte und teils auch mit diskriminierenden antisemitischen Äußerungen, mit Aufrufen zur Gewalt. Aber sind diese Proteste tatsächlich pro-palästinensisch? Unser Hörer Manfred Konsten sieht das kritisch. Er ist Sprachwissenschaftler an der Uni Jena und fragt sich, gehen deutsche Medien damit nicht einem Narrativ der Hamas auf den Leim, wenn sie solche Demos pro-palästinensisch nennen? Herr Konsten, wie meinen Sie das genau?
Ja, wenn ich höre pro-palästinensisch, dann ist das erstmal ja sehr sympathisch. Bei Palästinensern, gerade denen im Gazastreifen, denken wir ja an die ausgehungerten und zerbombten Leute und wer wäre dann nicht auf deren Seite? Vielleicht ist das auch so ein bisschen dieses Denken David gegen Goliath, wo uns David immer sympathischer ist. Ich glaube, was diese Proteste wirklich sind, das lässt sich nur schwer zusammenfassen und ich will das auch nicht alles in einen Topf werfen. Ich denke von pazifistisch motiviertem Antikriegsprotest über legitime Kritik an der israelischen Regierung, die ja auch immer mehr wird, bis hin zu Antisemitismus ist alles dabei. Wenn es nun Friedensdemos sind, dann wird durch die Bezeichnung pro-palästinensisch der Eindruck erweckt, der Krieg gehe allein von Israel aus und das palästinensische Volk ist dann alleiniges Opfer. Das ist also ein zu einfaches Bild. Vor allem ein pro-palästinensischer Protest müsste doch auch ein Anti-Hamas-Protest sein, aber davon sehe ich nichts. Der größte und schlimmste Terror gegen das palästinensische Volk geht doch von der Hamas aus, die die Bevölkerung im Gazastreifen quasi als menschliches Schutzschild nimmt.
Und welche Demos, welche Protestformen haben Sie da genau im Kopf? Gilt das bei Protestcamps an Unis, Straßendemos, wie wir jetzt sie zuletzt zum Beispiel beim palästinensischen Gedenktag Nakba gesehen haben?
Also ich habe bei keinem dieser Proteste etwa die Forderung gehört, die Geiseln freizulassen. Damit wäre dem palästinensischen Volk wahrscheinlich am meisten gedient, denn damit würde man Netanyahu ja einen Vorwand für die Fortsetzung des Krieges nehmen. Also wie gesagt, ich will nicht alle Arten von Protesten da in einen Topf werfen, aber ich denke wirklich pro-palästinensisch sind nur die wenigsten.
Mit uns in der Runde ist Benjamin Hammer. Er war von 2017 bis 2022 Korrespondent für die ARD und das Deutschlandradio in Israel und den palästinensischen Gebieten und war auch vor kurzem nochmal für einige Wochen in der Region und ist jetzt für den Deutschlandfunk in Berlin. Herr Hammer, können Sie die Kritik von Herrn Konsten nachvollziehen?
Teilweise ja. Teilweise nein. Ich denke, es geht hier um zwei Ebenen. Einmal die Benutzung von Sprache im Journalismus. Wie präzise können wir sein? Wie manchmal verallgemeinert können wir sein? Und dann geht es um eine Bewertung dessen, was bei den Demos passiert, geschieht. Da hat, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Konsten, Sie auch schon gesagt, dass das natürlich schwer ist zu verallgemeinern, weil natürlich die Protestbewegung, die pro-palästinensische Protestbewegung, wenn man sie so nennt, sehr vielfältig ist. Es gibt natürlich problematische Aspekte. Es gibt aber natürlich auch Friedensaktivisten unter diesen Demonstranten. Es gibt pro-palästinensische Demonstranten, die auch pro-israelisch sind und eine Zwei-Staaten-Lösung fordern. Ich sehe aber, dass natürlich sehr grobe Formulierungen im Journalismus problematisch sein können, pro-palästinensisch, pro-israelisch. Ich erinnere mich noch gut an ein Interview, was ich mit einem Freund und Theaterregisseur nach dem 7. Oktober, wenige Wochen nach dem 7. Oktober geführt habe. Ein Israeli, der verzweifelt war, persönlich verzweifelt war angesichts der Lage nach dem 7. Oktober und der Ereignisse am 7. Oktober. Und der sagte, das Leben ist doch kein Fußballspiel. Also er wehrte sich gegen eine zu grobe Einteilung der Lage in das pro-israelische Lager und das pro-palästinensische Lager. Gleichzeitig bitte ich an manchen Stellen um Verständnis, wenn wir im Journalismus, auch im kurzen nachrichtlichen Radiojournalismus, zum Beispiel ja die Herausforderung haben, dass wir in einer Nachrichtenschlagzeile in geringer Zeit eine Verortung, eine Orientierung geben müssen, was ist das? Und wenn ich in einer Nachricht eine Minute, vielleicht nur 45 Sekunden Zeit habe, dann finde ich den Einstieg bei einer pro-palästinensischen Demo dann schon gerechtfertigt, um den Hörerinnen und Hörern eine Idee zu geben, für was und für wen die Menschen da gerade auf die Straße gehen. Eine ganz kurze Sache noch, vielleicht können wir da später drüber sprechen, die zeigt, wie kompliziert es ist. Es gibt ja durchaus auch einen Unterschied zwischen pro-palästinensisch und pro-Palästina. Eine pro-Palästina-Demo kann eine Demo für einen palästinensischen Staat sein.
Es gibt ja auch offenbar so einen Wunsch nach diesen Labels. Also man möchte ja auch schnell erfassen können und erfassen lassen, gerade jetzt auch von Medienseite. Wir wollen ja, dass die Menschen schnell begreifen, worum es geht. Aber sind wir da vielleicht manchmal zu schnell?
In der Tat kann das problematisch sein. Und unsere Aufgabe als Journalisten ist ja, genau hinzuschauen. Zum Beispiel gibt es ja eben die Wahrnehmung auf beiden Seiten, jetzt spreche ich auch schon von diesen Lagern, die es hoffentlich nicht immer gibt. Die eine Wahrnehmung ist dann, ihr verharmlost das, was da auf den Demos geschieht. Das sei antisemitisch, das sei doch blanker Israel-Hass, das müsse man klarer aussprechen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele, und die Wahrnehmung auch von Deutsch-Palästinensern, sehr viele Menschen auf diesen Demos, die sich ungerecht behandelt fühlen, wenn zum Beispiel in der Berichterstattung der Bild-Zeitung sehr grob und sehr pauschal immer nur von Anti-Israel oder noch krasser von den Israel-Hassern, die da demonstrieren, gesprochen wird. Dort erfolgt keine Differenzierung und Journalismus muss ja einen Spagat an der Stelle eingehen. Einerseits, gerade auch im Hörfunkjournalismus, verständlich in der Kürze der Zeit Botschaften und Inhalte überbringen und gleichzeitig aber genau hinschauen. Und wenn 10.000 Menschen demonstrieren, dann sind das nicht alles Friedenstauben, es sind aber auch nicht alles hassende Antisemiten. Und da ist es zum Beispiel wichtig, dass wir im Journalismus Reporterinnen und Reporter vor Ort hinschicken, die Stimmen einholen und dann ein differenziertes Bild abbilden.
Herr Hammer, darf ich da direkt mal nachfragen? Es gab ja etwa nach dem 9-11-Terror Demonstrationen von Muslimen mit dem Motto Not in our name. Also wir fühlen uns nicht vertreten durch islamistischen Terror, auch wenn wir selber dem Islam als Religionsgemeinschaft angehören. Ich habe von den Demonstrationen der letzten Wochen eigentlich nicht den Eindruck gehabt, dass da eine große Distanzierung von der Hamas ist oder deutlicher gesagt, dass man die Hamas erst zum Teufel jagen muss, bevor Palästina eine Chance hat, eine freie Zivilgesellschaft zu werden. Also fehlt mir dieser Eindruck, weil das so undifferenziert berichtet wurde. Oder würden Sie, der sich da sicherlich besser auskennt, sagen, doch, das gibt es vielleicht tatsächlich nicht und diese Demonstrationen haben vielleicht wirklich eine gewisse Schieflage?
Ich zögere ein wenig, weil ich verhindern will, dass ich als Journalist, als Beobachter nun im Namen von spreche, Perspektiven wiedergebe, die zum Beispiel junge Palästinenser in Deutschland wahrnehmen. Weil das nicht meine Rolle ist. Die Wahrnehmung von jungen Palästinensern in Deutschland oder was ich auch höre, was auch in Deutschlandfunksendungen von Vertretern der Palästinenser gesagt wird, ist zum Beispiel, da wird Druck ausgeübt, warum muss ich mich denn als Deutsch-Palästinenser, der auf dem Boden des Grundgesetzes steht, eigentlich immer von der Hamas distanzieren? Das ist doch klar, dass ich die ablehne und ich kann es jetzt nicht mehr hören nach dem 7. Oktober, dass ich ständig angesprochen werde. Gleichzeitig muss ich Ihnen sagen als Beobachter, ja, Ihre Beobachtung trügt da nicht, dass es eben keine Massendemonstrationen nach dem 7. Oktober gegeben hat, wo klipp und klar gegen die Hamas auf die Straße gegangen wird. Und ja, es ist in Teilen der palästinensischen Community, der islamischen Welt, leider auch so, dass der 7. Oktober zumindest verdrängt wird. Ich denke, er wird nur in einer kleinen Minderheit wirklich gefeiert, aber er wird verdrängt, weil man es nicht wahrhaben möchte, dass Israelis da zu Opfern geworden sind, weil es teilweise eine ja auch eingeübte Perspektive ist, Opfer zu sein, die ja auch ihre Berechtigung hat angesichts von Jahrzehnten der Besatzung. Also es ist ein sehr kompliziertes Thema. Ich finde, Ihre Beobachtung trügt da nicht. Und da kommt dann auch eine journalistische Verantwortung wieder hinzu. Ja, wir müssen abbilden und suchen jene Palästinenser, die für den Frieden auf die Straße gehen, die den 7. Oktober verurteilen, die die Hamas verurteilen. Und ganz klar, es gibt sie. Aber wir dürfen auch nicht so tun, dass Massen von pro-palästinensischen Menschen gerade auf die Straße gehen und vor allem die Hamas kritisieren. Das ist nicht der Fall. Das stimmt.
Es gibt oder gab einen Appell vom Zentralrat der Muslime vom November 2023. Die haben dann gesagt, passt auf, wo ihr mitlauft und haben darauf hingewiesen, dass zu unterscheiden ist zwischen Unterstützung der palästinensischen Zivilbevölkerung und der Zustimmung zur Hamas. Das nur der Vollständigkeit halber. Ich frage mich, wenn wir jetzt auf die Suche gehen sozusagen, danach, wie auf den Demos unterschiedliche Gruppierungen dort ausgerichtet sind. Da können wir ja auch schnell das Problem bekommen, dass wir nur immer Ausschnitte natürlich sehen können bei so riesigen Demos mit tausenden Menschen und dann da auch wieder ein schiefes Bild wiedergeben. Also zum Beispiel, ich habe jetzt gesehen bei den Demos zuletzt Schilder mit, auf denen dann stand Palästinenserinnen gegen Judenhass, wir stehen gegen israelische Regierungspolitik, nicht gegen unsere jüdischen Geschwister. Das sind ja natürlich alles Ausschnitte, denen dann wieder andere, wie Israel ist ein Terrorstaat, gegenüberstehen. Da jetzt das richtige Bild zu zeichnen, ist ja auch einfach unfassbar schwierig für uns, oder?
Ja, und da auch das Wort anti-israelisch, ein Beispiel dafür, wo das Wort anti-Israel-Proteste an Grenzen stößt. Denn natürlich muss man differenzieren zwischen einer Demonstration gegen israelisches Regierungshandeln. Es gibt seit Monaten bis Jahren in Israel Demonstrationen gegen israelisches Regierungshandeln, da aktuell weniger auf den Krieg im Gazastreifen und das Vorgehen der israelischen Armee bezogen, sondern auf die sogenannte Justizreform und eher innenpolitische Aspekte. Aber es gibt natürlich weltweit Kritik, Demonstrationen an israelischem Regierungshandeln, an Israels Krieg im Gazastreifen. Und es gibt aber natürlich auch Anti-Israel-Proteste, die zum Ziel haben, gegen Israel zu demonstrieren. Und auch da ist der genaue Blick so wichtig. Da wächst die Verantwortung im Journalismus, präzise zu formulieren im Kleinen und allumfassend zu berichten und zu recherchieren im Großen.
Herr Hammer, würden Sie mir zustimmen, dass man mit einem schon eingeübten Vokabular wie Israel-Kritik oder auch anti-israelische Demonstration da eine Art Sonderfall hat, weil damit doch wirklich sehr oft eine Kritik an israelischem Regierungshandeln gemeint ist? Mal zum Vergleich, wenn wir einen US-Präsidenten Trump haben und es gibt Demonstrationen gegen dessen Politik in Europa, würde das doch niemand anti-amerikanisch nennen. Weil wir ja wissen, dass etwa Herr Trump nicht allein die USA ist und dass es in den USA ja auch Kritiker seiner Politik gibt. Aber dieses Wort Israel-Kritik, auch in solchen Sätzen wie Israel-Kritik muss doch legitim sein und ist nicht per se antisemitisch, das scheint ja eine ganz akzeptierte Formulierung zu sein.
Und es wäre spannend, Sie sind Germanist, wenn ich das richtig sehe, es wäre spannend, dem mal auf den Grund zu gehen. Ich habe es noch nicht gemacht, um ehrlich zu sein, als Journalist, wann diese Formulierung in der deutschen Sprache aufgetreten ist. Und auch hier ist ein detaillierter Blick sehr wichtig, denn es gilt sowohl jene im Auge zu behalten, die sich verbitten, den Vorwurf, also die genau das tun, die sagen, das ist doch legitime Kritik und das ist doch Kritik am israelischen Handeln, und einen präzisen Blick zu behalten, wann diese Kritik dezidiert anti-israelisch ist, um die Existenz des Staates Israels abzulehnen. Und gleichzeitig gibt es ja von Israel, von der kritischen Seite gegenüber der israelischen Regierung und der Besatzung, von jenen Kritikern die Wahrnehmung, ich kann kaum etwas sagen, ohne dass mir damit pauschal Israelfeindlichkeit oder noch mehr Antisemitismus vorgeworfen wird. Auch diese Wahrnehmung gibt es ja bei jenen, eine teilweise auch Angst und Verkrampftheit, israelisches Regierungshandeln und die israelische Besatzung nicht mehr kritisieren zu dürfen, weil allzu schnell der Vorwurf kommt, das sei Israelkritik, / Israelhass oder Antisemitismus. Also auch da wieder ein wichtiger, präziser Blick. Ein Wort noch zu den USA. Ich glaube, eine Vermischung von Demonstrationen, möglicherweise auch Hassgefühlen gegenüber einer Regierung, die dann überschwappen kann in Gefühle gegen ein Land, die sehen wir bei anderen Staaten schon auch. Wenn ich an die Zeit von US-Präsident George Bush Jr. denke, das war die Zeit, in der ich Abitur gemacht habe, angefangen habe zu studieren, da habe ich schon auf den Straßen bei Demonstrationen nicht nur eine Kritik an US-amerikanischem Regierungshandeln wahrgenommen, sondern das ging schon auch in, wie Sie es formuliert haben, USA-Kritik.
Mir fällt dazu ein Artikel aus der Welt ein, den ich gesehen habe zu dem Thema, von Alan Posener, überschrieben mit: Wir nennen ja Neonazi-Demos auch nicht pro-deutsch. Da schreibt er, es kommt immer darauf an, wie man etwas benennt. Schludrige Sprache ist Ausdruck schludrigen Denkens. Genaues Denken ist aber das Gebot der Stunde und unterscheidet uns übrigens von Nazis und Islamisten. Ich würde vielleicht zuerst den Journalisten fragen, ob es wirklich immer schludriges Denken ist oder nicht einfach auch nur Zeitdruck und man hat das Label und das nimmt man jetzt einfach?
Natürlich gibt es im Journalismus die Herausforderung, unter Zeitdruck erstens zu arbeiten und zweitens auf bereits eingetretenen Pfaden zu wandeln. Und wenn bestimmte Demos monatelang möglicherweise gelabelt werden, sich immer wieder auch zu prüfen und sich immer wieder auch gegenseitig zu überprüfen im Kollegium, haben wir das richtig formuliert. Es ist ja auch ein sehr polarisierender Konflikt, bei dem es kaum Kolleginnen und Kollegen gibt ohne eine Meinung, gar keine Meinung. Meinungen sind in Ordnung, aber auch da kommt es darauf an, im Kollegium sich gegenseitig zu prüfen, herauszufordern, zu diskutieren. Und wenn dann möglicherweise Reporter allzu oft mit der einen Haltung und einer Haltung, die über objektive Berichterstattung hinausgehen könnte, mal von der Demo zurückkommen, dass man miteinander spricht, sich das spiegelt. Das kann in beide Richtungen gehen. Also ich glaube, ganz wichtig ist es, sich nicht gemütlich zu machen. Und wir haben jetzt diese Eskalation des Nahostkonfliktes mit dem Beginn des 7. Oktober. Das ist jetzt schon eine längere Zeit. Das sind jetzt schon viele Monate. Und ja, natürlich gibt es die Gefahr, im redaktionellen Alltag, im Zeitdruck, da auf eingeübte Formulierungen zurückzugreifen. Und was wir jetzt öffentlich machen in eurer Sendung, das geschieht natürlich zum Beispiel auch in Redaktionskonferenzen beim Deutschlandfunk und in anderen Redaktionen in Deutschland, sich zu prüfen und nicht selbstzufrieden zu sein mit der Berichterstattung, die man macht.
Herr Konsten, Sie als Germanist, was denken Sie, wenn Sie pro-palästinensische Demos lesen oder Anti-Israel-Demos? Schwingt da bei Ihnen Haltung mit oder eher Schludrigkeit?
Ich möchte da niemandem eine absichtliche Haltung unterstellen, aber ich wäre, glaube ich, als Sprachwissenschaftler doch allzu oberflächlich, wenn ich jetzt sagen würde, das ist nur schludrig und irgendwie muss man es ja nennen. Ich denke schon daran, dass diese Schludrigkeit eben darin besteht, dass man so eine Dichotomie im Kopf hat. Dieser Konflikt sei eben Israel gegen Palästina und dann ist Israel und die israelische Regierung, und das muss man ja auch sagen, für manche vielleicht auch weniger gebildete Leute, die Juden, ist das alles dasselbe, und umgekehrt ist die Hamas und Palästina alles dasselbe. Also wenn es eine Schludrigkeit ist oder einfach der Zwang zu einer kompakten Benennung, dann ist doch diese Schludrigkeit irgendwie geprägt von so einem dichotomischen Denken, das dann irgendwo doch auch einer Haltung entspricht.
Was ich jetzt häufiger auch gesehen habe, sind Überschriften, in denen dann steht Pro-Palästina-Demo/Anti-Israel-Demo. Oder in der FAZ zum Beispiel hatte ich gesehen, eine Demo erst in der Überschrift dann Anti-Israel-Demo und dann im Text von pro-palästinensischen Demonstrierenden wurde da gesprochen. Das ist ja im Prinzip doch genau das Problem, was Sie dann beschreiben, oder? Dass es gleichgesetzt wird und das wäre für Sie ja auch keine Lösung.
Und Herr Hammer sagte ja eingangs, wenn man journalistisch über so eine Demo berichtet, dann kann man ja nicht eine Wertung treffen. Das hatte ich auch gar nicht gemeint. Aber ich denke, man muss sich doch angucken, einfach was steht da auf den Transparenten, was wird da gerufen. Und dann muss man irgendwo aus diesen Eindrücken ja eine Einschätzung treffen, was das nun eigentlich ist.
Wir haben in der letzten Ausgabe von Nachredaktionsschluss über Friedensjournalismus gesprochen, auch natürlich mit einem großen Schwerpunkt auf den Nahostkonflikt. Gibt es zum Nachhören zum Beispiel in der DLF-Audiothek-App. Und da hat der Medienforscher Kai Haves die Berichterstattung über die Pro-Palästinenser-Demos ebenfalls kritisiert, allerdings anders als Sie, Herr Konsten.
Also wenn man den ganzen Tag quasi liest und hört in deutschen Medien, Protestierende sind antisemitisch hier und da und dort, dann ist das quasi eine Emotionalisierung an einer Stelle, wo man, glaube ich, genauer hingucken müsste, wo unterschiedliche Motive in solche Proteste eingehen und wo wir alle vielleicht nochmal nachdenken müssten, ob diese relativ begrenzten Ausschnitte, mit denen wir Dinge wahrnehmen, auch diese vielleicht emotionalen Zugänge, die Parteinahme, die sich bei uns da einschleicht, ob das immer der richtige Weg ist und ob das die Form von Neutralität ist, die wir eigentlich brauchen und die Demokratien brauchen, um solche Konflikte und Kriege zu verstehen.
Ich habe die Sendung größtenteils gehört und mich hat das ehrlich gesagt nicht überzeugt. Also Herr Haves hatte ja auch zum Beispiel kritisiert, dass gesagt wird, die israelische Armee hat ein Krankenhaus angegriffen, in dem eine Hamas-Zentrale vermutet wird. Und gerade der Deutschlandfunk ist in diesen Dingen ja immer sehr korrekt und fügt dann bei Kriegsberichterstattung so eine Formulierung hinzu, die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren. Und wenn ich jetzt dieses Statement mal überspitzt wiedergebe, sicherlich überspitzt, dann hat der Mann gesagt, also man dürfte melden, die israelische Armee hat ein Krankenhaus angegriffen, aber man darf nicht dazu sagen, dass dort eine Hamas-Zentrale vermutet wird, denn nur diese Vermutung zu äußern sei dann ja schon wieder Parteinahme. Und gleich dahinter kam, dass man ja auch nicht alles antisemitisch nennen dürfte. Das finde ich sozusagen verdächtig. Und übrigens der Vorwurf, dass jegliche Kritik an Israel dann gleich, es gab ja auch diesen Begriff Antisemitismuskeule, dass der dadurch unterbunden oder delegitimiert würde, dass man jede Israel-Kritik antisemitisch nennt. Das ist ja auch irgendwie schon so ein Topos. Man muss doch sehen, dass die deutschen Medien und die deutsche Politik voll sind mit Israel-Kritik. Also wenn man behauptet, es würde die Antisemitismuskeule geschwungen, in dem Moment, wo israelisches Regierungshandeln kritisiert wird, dann halte ich das einfach nicht für zutreffend.
Ich stimme Ihnen größtenteils zu, Herr Konsten, und ich habe mit großem Interesse die letzte Folge gehört mit Kai Hafes und Christian Hellberg. Sehr, sehr spannend, was dort gesagt wurde. Was mich als Journalist, der natürlich einen Teil dieser Kritik persönlich nimmt, beziehungsweise sich dieser Kritik stellt, und zwar entschlossen stellt, was mich etwas geärgert hat und ärgert ist, dass es ja hier einen Vorwurf gibt, hier werde pauschal, zu pauschal berichtet. Wenn ich den O-Ton richtig im Kopf habe, wurde da der Berichterstattung eben unterstellt, Demonstranten würden als antisemitisch schnell gelabelt. Der Vorwurf lautet also, das ist pauschal einseitig, und er kommt aber in einer enormen Pauschalität, der mich ärgert. Denn hier wird eben nicht differenziert zwischen verschiedenen deutschen Medien, und hier wird auch relativ grob in Abrede gestellt beziehungsweise nicht anerkannt, wie zum Beispiel auch das ARD-Studio in Tel Aviv, für das ich gearbeitet habe und das auch Deutschlandradio mit Beiträgen beliefert, sehr viel Zeit inklusive persönlichen Risiken investiert, um allumfassend zu berichten, wie auch Reporterinnen und Reporter von uns in Deutschland auf diese Demonstrationen gehen und bemüht sind, differenziert zu berichten. Also eine Unterstellung aus meiner Sicht, die nicht differenziert genug ist angesichts einer doch differenzierten Medienlandschaft, auch wenn ich natürlich insgesamt die Wahrnehmung, dass deutsche Medien in den letzten Monaten teilweise undifferenziert pro-israelisch waren, teilweise nachvollziehen kann. Und auch nochmal genau ein Punkt mit dem Beispiel des Al-Shifa-Krankenhauses, wenn diese Sendung angesprochen wurde und ich darf, wo Herr Hafes ja sinngemäß sagt, das sind Propaganda-Aussagen der israelischen Armee, dass sich da eine Kommandozentrale befunden habe, damit mache man sich zum Spielball, jetzt alles Gedächtnisprotokoll. Ich frage mich und würde Herrn Hafes dann doch nochmal auch gerne fragen, was zum Beispiel die Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion in so einer Situation tun soll. Wir haben ein relevantes Ereignis. Es wird ein Krankenhaus angegriffen. Es sterben Menschen. Es wird gekämpft. Eines der wichtigsten Weltereignisse dieses Moments. Und das ist eine schwierige, unübersichtliche Situation. Dem Nachrichtenjournalismus und auch den Korrespondenten vor Ort bleibt in dieser Lage nicht viel mehr, als zu versuchen, die Situation abzubilden, die unterschiedlichen Aussagen der Konfliktparteien wiederzugeben. Natürlich nicht naiv zu sagen, Israel sagt, da ist eine Kommandozentrale und deshalb ist das so. Aber es wäre ein verantwortungsloser, verkürzter Journalismus, ein so relevantes Ereignis, um die Darstellung der Konfliktparteien zu beschneiden. Natürlich braucht es eine kritische Nachberichterstattung. Und das geschieht ja auch. Und auch wir berichten darüber und fragen uns, was ist eigentlich aus der angeblichen Kommandozentrale der Hamas unter dem Al-Shifa-Krankenhaus geworden? Da gibt es auch Nachfragen an die Israelis. Aber in einem akuten Moment, und Herr Konsten, das hatten Sie, glaube ich, so ähnlich auch formuliert und gesehen, in einem akuten Moment pauschal zu sagen, wir nehmen diese Info jetzt nicht, weil das könnte Propaganda sein, halte ich für problematisch.
Aber am Dienstag. Da haben mehrere Professorinnen und Professoren eine Pressekonferenz gegeben und haben sich dazu den Protesten an Hochschulen geäußert. Da hat die Professorin Miriam Rürup, Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien an der Uni Potsdam, die Protestcamps ein Zeichen für eine gelebte Debattenkultur genannt. Und sie hat auch was kritisiert.
Nämlich, dass wir uns meistens fokussieren auf eine Stimme auf der einen Seite und auf eine andere Stimme auf der anderen Seite. Und mein Appell geht deswegen in die Richtung, diese Vielfalt der Stimmen zuzulassen. Wir brauchen eine Protestkultur, die es ermöglicht, dass auch Jüdinnen und Juden daran teilnehmen können. Und genau das sehen wir inzwischen an vielen der Protestcamps sich entwickeln. Und das begrüße ich enorm.
Wir haben es ja schon an der einen oder anderen Stelle durchaus mal besprochen, aber ist es vielleicht das, was dann in der Berichterstattung, in der breiten Berichterstattung fehlt, dass man die Vielfalt der Stimmen auch mal bewusst ins Zentrum rückt?
Wenn ich ganz kurz darf, ja und nein. Es ist in der Tat wichtig, genau hinzuschauen. Es ist zum Beispiel auch furchtbar wichtig, auf jüdisch-palästinensische, jüdisch-muslimische Initiativen in Berlin, aber auch im Nahen Osten hinzuweisen. Und natürlich brauchen wir im Journalismus und wir alle in unserem Leben, wollen wir ja auch Hoffnung abbilden. Kleine, vielleicht auch mal ausgegrenzte Stimmen, moderate Stimmen, nicht die lautesten Stimmen, zu finden, ist ganz, ganz wichtig im Journalismus. Aber es gibt auch eine Gefahr. Es gibt die Gefahr der Verzerrung. Wenn ich als Journalist ständig und gezielt mit der Lupe nach wenigen moderaten Stimmen, nach wenigen ausgleichenden Stimmen, nach wenig Dialog, falls er denn vorhanden ist, und ich habe teilweise das Gefühl, da war leider wenig Dialog vorhanden in den letzten Monaten, wenn ich den mit der Lupe auf die große Bühne hebe und suggeriere, das sei jetzt die Normalität, dann verzerre ich. Genauso im Nahen Osten, natürlich waren das meine Lieblingsgeschichten, zum Beispiel über Initiativen von Juden und Arabern für den Frieden zu berichten. Aber es gehörte auch zur Berichterstattung ganz wichtig dazu zu betonen, dass das eine Minderheit aus meiner Sicht leider ist. Sonst kommt es ins Verzerrte rein.
Herr Hammer, ich bin über Ihren letzten Beitrag sehr froh, denn es sollte wirklich nicht der Eindruck entstehen, als sei das alles friedlich und harmonisch. Ich glaube, wir haben gut herausgearbeitet, dass ein Friedensprotest, ein wirklicher Friedens-Antikriegsprotest gleichzeitig pro-palästinensisch und pro-israelisch wäre. Aber wir können in der Tat auch nicht wegen des Bedürfnisses nach Wohlfühlgeschichten wegsehen, wenn doch eben manche dieser Proteste antisemitisch sind, bis hin zu körperlicher Gewalt gegen jüdische Studierende. Und das ist das, was eben auch geschieht. Also Vielfalt, Breite, ja, aber man muss vielleicht dann auch wirklich darüber berichten, wie das quantitativ verteilt ist, also wie die Mehrheit dieser Proteste eigentlich stattfindet. Wenn ich das aus dem kleinen Städtchen Jena sagen darf, wir sind also von großen Protesten verschont geblieben. Es war letzte Woche auf unserem Campus ein Ereignis, da standen vielleicht 15 Leute mit einer palästinensischen Flagge und in maximaler Entfernung dazu vielleicht 5 Leute mit einer israelischen Flagge und dazwischen stand ein Polizeiwagen, vorsichtshalber. Also das sind nicht die Wohlfühl- und Versöhnungsdemonstrationen, die wir uns wünschen.
Benjamin Hammer, gibt's denn eine Verantwortung, eine Art von Journalismus, wie man Brücken schlagen kann? Ist das überhaupt die Aufgabe von Journalismus?
Ich glaube, wir können nicht viel mehr machen, als zu differenzieren, immer wieder zu differenzieren und multiperspektivisch zu berichten. Und es geht auch darum, und das ist kein aktivistischer Journalismus, sondern ein, finde ich, auch sehr, sehr legitimer Journalismus, um Empathie zu werben. Denn was wir seit dem 7. Oktober und leider auch schon seit Jahren in diesem Konflikt sehen, ist ja eine Empathielosigkeit, auch der vermeintlichen Lager, dem anderen Lager gegenüber. Eine Empathielosigkeit mancher gegenüber den Opfern des 7. Oktobers, eine Empathielosigkeit mancher gegenüber den getöteten Zivilisten im Gazastreifen. Und hier wird der Journalismus auch von vor Ort sehr wichtig. Hier wird auch ein sinnliches Medium wie das Radio, wie der Hörfunk sehr wichtig, ins Kleine zu gehen, sich mit Familien zu treffen, die reden zu lassen, das große Ganze mal zu verlassen und zu beschreiben, wie geht es den Menschen in den Kibbuzim am Gazastreifen, wie geht es den Menschen im Gazastreifen. Und die Hoffnung, meine Hoffnung wäre es, dass wir die Menschen, die die Empathie möglicherweise in den letzten Monaten für die Gegenseite verloren haben, da ein bisschen wachrütteln können, animieren können, emotionalisieren können mit guten Reportagen.
Ich denke auch, dass die oberflächliche Berichterstattung in dem Sinne, da hat eine Demonstration stattgefunden, alleine immer zu kurz greift. Also wenn ich das unterfüttere durch Hintergründe, wenn ich dann in Deutschland, in Berlin vielleicht Palästinenserinnen und Palästinenser vom Mikrofon habe, die sich natürlich zu Recht größte Sorgen um Angehörige im Gazastreifen machen, ja, dann aber bitte auch mal ein Bericht über jüdische Deutsche, die in Deutschland studieren und plötzlich Angst haben, zur Universität zu gehen.
Gehen Medien einem Narrativ der Hamas auf dem Leim, wenn sie von pro-palästinensischen Demos sprechen? Das hat sich unser Hörer Manfred Konsten gefragt und darüber haben wir gesprochen mit Benjamin Hammer, langjähriger Korrespondent für die ARD und den Deutschlandfunk in Israel. Ich bin Sascha Warnthöfer. Tschüss.